gut aus. Ja, heute soll es weitergehen in unserer Predigtreihe zum Thema Nachfolge. Und der Schwerpunkt, wo heute der Schwerpunkt drauf liegen soll, ist die Gemeinschaft des Glaubens. Und ich habe uns zunächst mal drei Zitate mitgebracht, den Zusammenhang so ein bisschen vielleicht herstellen. Das erste ist von Johannes Chrysostomus, das war ein Kirchenvater im 4. Jahrhundert, unter anderem Erzbischof von Konstantinopel, der hat gesagt sinngemäß: Ein Christ, der sich von der Gemeinschaft trennt, ist wie ein glühender Kohlenstein, der außerhalb des Feuers erlischt. Benedikt von Nursia, das war der Ordensgründer der Benediktiner, der sagte: Gemeinschaft ist der Ort, an dem der Mensch Christus im Bruder begegnet und in der Nachfolge geformt wird. Und Dietrich Bonhoeffer, ich denke, das ist uns auch allen bekannt, schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben: Der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Ich denke, zum Einstieg ist schon mal ziemlich deutlich, dass klar ist, irgendwie Christ alleine sein, das scheint nicht so der Idealzustand zu sein für einen Christen. Und deshalb sollten wir uns die Frage stellen: Warum ist Gemeinschaft so wichtig für die Nachfolge? Weil es geht ja eigentlich um eine persönliche Nachfolge. Es geht darum, erstmal, wenn ich Jesus nachfolge, um mein persönliches Leben, um meinen eigenen Kampf, den ich habe. Und Paulus vergleicht ja zum Beispiel auch das Leben eines Christen mit einem Wettkampf, mit einem Lauf, ja, und wenn wir uns einen Marathonlauf oder so anschauen, ja, dann ist jeder ein Einzelkämpfer, jeder läuft für sich alleine und versucht, das Ziel möglichst schnell zu erreichen, den Siegeskranz zu erreichen. Aber bin ich trotzdem wirklich, oder ist es wirklich ein Einzelrennen, oder ist es nicht vielleicht doch eher ein Teamrennen? Natürlich bin ich selber verantwortlich dafür, meinen Glauben zu leben, aber ja, Gemeinschaft ist, glaube ich, in der Nachfolge was ganz Wichtiges, und ich möchte das anhand von fünf Punkten uns ein bisschen verdeutlichen. Zum einen einfach mal ein paar alltägliche Beispiele zeigen, dann warum Jesus selbst uns dazu auffordert oder wo Jesus selbst uns dazu auffordert. Dann schauen wir uns nochmal das Beispiel der ersten Christen an, wo es auch deutlich wird, ja, wie sie Gemeinschaft gepflegt haben. Dann gucken wir nochmal in die Briefe. Auch dort gibt es einige Aufforderungen. Ich werde natürlich nicht alle aufführen, die es so gibt, aber zwei, drei prägnante. Und dann auch nochmal zwei Negativbeispiele, wo deutlich wird, oder zumindest ein bisschen deutlich wird, ja, wenn Menschen alleine versucht haben, was zu erreichen, dass das nicht immer von Segen gekrönt war. Genau. Was für alltägliche Beispiele kennen wir, wo wir in der Natur oder im alltäglichen Leben sehen, alleine klappt es nicht so gut. Das erste ist eigentlich ein Zitat aus Prediger 4, Vers 12, das wahrscheinlich viele von uns auch kennen. Dort steht: Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten stand, und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Und ich denke, es ist ganz, ganz klar, wenn man einen einzelnen Faden hat, eine einzelne Schnur, ja, dann reißt die schnell. Aber wenn die verbunden ist mit einem anderen oder mit zwei anderen oder mit drei anderen oder noch viel mehreren, dann wird das ein starkes Seil, ein Tau, und damit kann man und andere Dinge, und es reißt ja gar nicht so leicht. Das Krasse, es gibt in der Natur auch Fäden, das habe ich letztens die Tage bei in dem Weihnachtsbuch, was die Mathilda liest, gelesen, fällt mir nur gerade ein. Es gibt so einen Faden von einer Spinne der ist so reißfest. Auf jeden Fall, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie reißfest dieser dünne Faden eigentlich ist. Ach genau, die haben Fischernetze rausgesponnen, genau. Ja. Und auf jeden Fall, wenn man zusammenhält, wenn man so ein Seil zusammenbindet, dann hält das stark. Ja, dann sehen wir die Gänse dort, die da in der Formation in den Süden fliegen. Und jeder Vogel spart bis zu 20% oder 30% Energie, wenn die in so einem, im Windschatten des anderen fliegen. Und ja, damit auch keiner überlastet wird, wechseln die sich regelmäßig ab. Und wir sehen, im Team geht es viel besser. Und das gleiche Prinzip nutzen ja auch zum Beispiel Radfahrer. Bei der Tour de France hat man das also immer gesehen, wenn die diesen, wenn die im Pulk fahren, dann wechseln die sich ab, wenn die ein Teamzeitfahren machen, damit alle, ja, macht einer die Führungsarbeit und dann wechseln sich ab und es geht, sie können viel schneller fahren, als wenn sie alleine fahren würden. Ja, wenn wir uns die Ameisen anschauen, da unten rechts, ja, eine Ameise, die kann für sich allein gesehen, ist sie ziemlich schwach, aber wenn sie zusammenarbeiten, dann ja, können sie das Vielfache ihres Körpergewichts bewegen. Sie können sogar Brücken aus ihren eigenen Körpern bauen. Große Tiere oder also vergleicht große Tiere bewegen und ja sogar Floße bauen, um über Flüsse zu kommen. Und nur weil sie ja im Verbund zusammenarbeiten. Oder dann sieht man noch unten diesen Schwarm von Fischen. Auch das ist so ein einzelner Fisch, der hat eigentlich keine große Chance gegen so einen Raubfisch, aber indem sie zusammen im Schwarm wirken wie ein großer Organismus, haben große Beutetiere auf einmal Angst davor, trauen sich gar nicht, sie anzugreifen und so sind sie sicher vor ihren Fressfeinden. Die Überlebenschance für den einzelnen Fisch steigt dadurch enorm. Und ich denke, so könnten wir noch viele andere Beispiele finden in unserem Leben, im Alltag, wo einfach deutlich wird, wenn man zusammenarbeitet, wenn man nicht alleine kämpfen muss, dann ja, hat man viel mehr Vorteile dadurch, viel mehr Bereicherung, Lebensqualität und kann länger durchhalten. Aber schauen wir noch ein bisschen mehr in die Bibel. Und zwar, ja, Jesus selbst fordert uns oder seine Jünger dazu auf, oder wir sehen an dem Beispiel von Jesus und seinen Jüngern, dass Gemeinschaft für den Jünger auch wichtig ist. Und das erste Beispiel oder der erste Punkt ist eigentlich Jesus berief, ja, als er seine 12 Jünger berief, er hat sich erstmal nicht nur einen gesucht, sondern er hat sich 12 Jünger gesucht. Und die ersten Jünger, die berufen wurden, der Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, waren direkt mal 4 auf einen Schlag, die da berufen worden sind. Und ja, es war direkt eine Gruppe. Es waren mehrere zusammen und es war ja dann dieser engere Kreis von den 12 Jüngern, aber er hatte ja auch noch dann die 70 und auch darüber hinaus einfach eine Menge von Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die seine Nachfolger waren. Und wir sehen auch, als er sie dann ausgesandt hat, die 12, in die Gegenden, um dort den Menschen auch die Botschaft und so weiter weiterzugeben, da hat er sie auch zu zweit ausgesandt. Keiner musste alleine los, sondern sie waren immer ein Team. Sie waren immer mindestens 2 Leute, die, die zusammengearbeitet haben, die zusammen aufeinander Acht gegeben haben und zusammengearbeitet haben. Ja, in Johannes 13, Vers 34 und 35, da lesen wir von dem Gebot, sogenannten Gebot der gegenseitigen Liebe. Dort steht, oder dort sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 13, Vers 34, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nun, wie kann ich lieben oder Liebe zeigen, wie sollen wir es zeigen? Indem wir uns gegenseitig lieben. Das kann ich nur, wenn ich die anderen Christen, meine Geschwister auch kenne. Wenn ich Gemeinschaft mit ihnen habe, wenn ich weiß, wer es ist. Und genau deshalb sagt der Jesus, wir sollen uns gegenseitig lieben und daran werden sie erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also die Liebe untereinander, die Gemeinschaft, die gute, herzliche Gemeinschaft unter Christen, unter Geschwistern, ist das Erkennungszeichen von Nachfolgern Jesus und einfach daran erkennt man den Herrn Jesus, an der Liebe zueinander. Ein weiterer Punkt, in Johannes 17, wo der Herr Jesus für seine Jünger betet, auch da lesen wir, ich habe jetzt nur einen Abschnitt rausgesucht, das ist die Verse 21 bis 23, dort lesen wir: Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Also Jesus bittet, dass seine Jünger eins sind. Dass nicht jeder seinen eigenen Weg geht, nebeneinander her, sondern dass sie eine Einheit bilden. Und anhand dieser Einheit das Einssein, ist nicht nur so ein Zusatz, den Jesus ihnen irgendwie gibt, sondern das ist Teil seines Auftrags. Wir sollen eins sein. Und diese Einheit, die symbolisiert nicht nur die Einheit der Jünger untereinander, was ja auch schon schön ist, wenn man sieht, dass ein Team, eine Einheit, sondern dieses Team, diese Einheit, dieses Einssein symbolisiert die Einheit von Vater und Sohn. Das lesen wir hier. Und daran wird auch erkannt, also die Welt wird auch daran erkennen, dass der Vater ihn gesandt hat. Ja, also es ist ganz essentiell eigentlich für unser Zeugnis, dass wir diese Einheit auch darstellen, dass wir sie zeigen und dadurch ja, wird unser Zeugnis gestärkt in der Welt, in der wir eins sind. Wenn wir uns streiten, dann ist es irgendwie, wie sollen die Leute dann erkennen, die Liebe vom Vater und vom Sohn, die Einheit, das Ganze, wenn schon die Christen, seine Repräsentanten hier auf der Erde das nicht zeigen, dann ist man unglaubwürdig. Und umso glaubwürdiger wir selber diese Einheit leben, desto glaubwürdiger ist auch das Zeugnis, dass wir in dieser Welt sein sollen. Ja, dann der Weinstock oder Teil des Weinstocks, wir sind hier die Reben daran. Johannes 15, Vers 6, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Und wenn wir uns das Kapitel im gesamten Zusammenhang anschauen, dann kommt am Ende nochmal Vers 12, die Anweisung, meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und Vers 17, ich befehle euch, einander zu lieben. Also was ich gerade schon mal gesagt habe, Jesus möchte, dass wir uns gegenseitig lieben, weil wir Teil auch dieses Weinstocks sind. Durch Jesus selbst, wenn wir ihm verbunden sind, sind wir auch mit unseren Geschwistern ja verbunden. Und diese Liebe untereinander zeigt sich dann auch in diesem Verbundensein in Jesus und indem wir um den Weinstock dranbleiben zusammen. Das geht ja nur, wenn wir Gemeinschaft haben. Also wenn wir Gemeinschaft haben, und dann ist das Ergebnis, dass wir reichlich Frucht entsteht dadurch. Und ich denke, das sollte uns immer ein Ansporn sein. Ja, wir wollen Frucht bringen, wir wollen Frucht haben. Und daher ist das auch eine Anweisung Jesu, dass wir wirklich auch an ihm dranbleiben und mit unseren Geschwistern zusammen. Ja, und letztlich ist auch dieses Zusammensein Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Gemeinschaft mit Jesus haben können gemeinsam. Matthäus 18, Vers 20, sehr bekannter Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir haben die Zusage, wenn wir als Christen, wenn wir als Geschwister zusammen versammelt sind, dann ist Jesus wirklich da in der Anwesenheit, also in unserer Mitte, er ist dabei und ja, wir können ihn loben, ehren, von ihm lernen. Er hat uns dann seine Anwesenheit versprochen. Ja, dann wollen wir uns einmal die ersten Christen anschauen, was die gemacht haben. Jesus war ja nicht mehr da, er war ja im Himmel, war in den Himmel aufgefahren. Sie hatten den Heiligen Geist bekommen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, was sie gemacht haben. Was das Kennzeichen dieser ersten Christen war. Ich denke, sehr bekannte Verse. Also dort steht, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Das ist ein bisschen doof hier gedruckt. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Ja, sehr, wie gesagt, sehr bekannte Verse, oft schon gehört. Aber wir sehen genau hier, was haben die ersten Christen gemacht? Sie hatten Gemeinschaft, beharrlich Gemeinschaft, also Ausdauer. Sie waren die ganze Zeit waren sie zusammen und haben diese Dinge praktiziert, von denen wir hier lesen. Und da ist zum Ersten, was haben sie in dieser Gemeinschaft gehabt? Sie hielten an der Lehre der Apostel fest. Also es geht um Gottes Wort, könnte man auch so übersetzen. Und natürlich kann man das auch alleine. Ja, man kann alleine in seiner Bibel lesen, jeden Tag. Man kann sich damit beschäftigen. Man kann auch alleine Predigten hören. Das geht mittlerweile sehr gut. Auf Spotify kann man jeden Tag Hunderttausende, vielleicht nicht Hunderttausende, aber ganz viele Predigten sich anhören und ganz für sich alleine das machen. Aber hier sehen wir, was haben die ersten Christen gemacht? Natürlich, die hatten noch kein Spotify, aber die haben zusammen auf Gottes Wort gehört. Sie haben zusammen sich mit Gottes Wort beschäftigt und sie haben im Prinzip das gemacht, was sie ja vorher auch schon gemacht haben, als der Jesus noch gelebt hat. Sie waren in seiner Gegenwart. Sie haben von ihm gelernt. Sie haben sich ausgetauscht über das, was er sagte. Sie haben, ich gehe davon aus, auch wenn er mal nicht da war, sich untereinander darüber ausgetauscht, weil damit haben sie sich den ganzen Tag beschäftigt. Also werden sie auch in ihren Gesprächen darüber geredet haben. Und ja, von daher, dieses Wort Gottes ist einfach unglaublich wichtig und gut, dass wir das in der Gemeinschaft auch tun. Weil oftmals, ich denke, es geht euch auch schon mal so, ja, dann liest man was oder hört was und macht sich dann Gedanken und denkt sich, ja, das ist ja so. Und in dem Austausch mit anderen Christen, mit anderen Geschwistern, kommt man vielleicht auch mal zu der Erkenntnis, vielleicht war der Gedanke, den ich ja jetzt hatte, doch nicht ganz so richtig, sondern der kann, das könnte man vielleicht auch anders auslegen oder vielleicht sollte man das auch anders auslegen. Vielleicht will der Herr mir da doch was ganz anderes sagen. Und ja, wenn man sich zusammen damit beschäftigt, dann ist die Gefahr, dass man irgendwie einen falschen Gedanken hat, ja, wird dadurch minimiert. Und in 1. Petrus 2, Vers 2, da lesen wir nochmal, wie wichtig das ist oder dass wir es auch wirklich tun sollten, nach Gottes Wort zu dürsten. Dort steht, verlangt stattdessen, wir Neugeborene, nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gottes Wort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Also es ist unglaublich wichtig, dass wir wirklich Gottes Wort aufnehmen. Und wie gesagt, in der Gemeinschaft geht das noch viel besser und das haben auch die ersten Christen getan. Ja, zweiter Punkt, das, was sie getan haben, sie hielten beharrlich fest an der geschwisterlichen Gemeinschaft. Und dann in Vers 44 steht ja auch nochmal, sie bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Also sie haben wirklich ja, so gut wie fast alles zusammen gemacht. Sie waren beisammen, sie kannten sich, sie haben zusammen gegessen, Mahlzeiten gehabt, ja, den Alltag miteinander verbracht. Alles haben sie zusammen gemacht. Und weil sie ja zusammen diese Gemeinschaft hatten, hatten sie auch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, Jesus Christus. Das sagt uns 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Also wenn wir mit anderen Christen zusammen Gemeinschaft haben, haben wir auch Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Auch das ist, denke ich, ein Punkt, der dafür spricht, dass wir zusammen als Christen in der Nachfolge auch stehen sollten. Ja, sie hielten fest am Brechen des Brotes. Das, was wir gerade auch getan haben, das, was der Wunsch, der tiefste Wunsch, die Sehnsucht des Herrn Jesus war, dieses Brot zu brechen, damit wir an seinen Tod und an seine Auferstehung denken und es verkündigen. Das haben sie immer gemacht, eigentlich immer, wenn sie zusammenkamen. Vers 46 steht es ja dann auch nochmal. Sie trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes. Also zu jeder eigentlich Möglichkeit, wo sie sich getroffen haben, haben sie auch das Brot gebrochen. Ja, Jesus hat es gemeinsam mit seinen Jüngern gefeiert und wir sollten auch gemeinsam feiern, weil alleine mit mir selber, also es ist anders als das, was Jesus uns aufträgt. Ja, wenn wir das lesen, auch im Korintherbrief, ist eine Gemeinschaft. Durch die Gemeinschaft des Blutes und des Bundes verkündigen wir seinen Tod. Und ja, es wird immer im Plural da gesprochen und deshalb kann man das eigentlich gar nicht alleine tun. Und dieser wichtige Punkt der Nachfolge, wenn ich ein Nachfolger Jesu bin, dann möchte ich seinem Willen erfüllen und er möchte, dass wir das Brot brechen. Und dann kann ich das nur in Gemeinschaft tun. Ja, und als Viertes, sie hielten auch fest an den gemeinsamen Gebeten. Auch das war ein Kennzeichen. Sie haben zusammen gebetet, sie hatten Gebetsgemeinschaften. Sie wussten, wofür sie einander oder wofür sie beten sollten, weil sie einander kannten, weil sie diese Gemeinschaft hatten. Und ja, das, auch das war ein Kennzeichen. Und es ist wichtig, auch dass wir füreinander zusammen beten. Auch natürlich kann ich alleine beten und das sollte ich auch tun, alleine beten. Aber in Gemeinschaft beten ist auch ein großer Segen. Ich denke, das haben auch die meisten von uns auch schon mal erlebt. Ja, gemeinsames Gebet tut auch gut und bringt Freude und ja, bringt auch einen Segen. Als Beispiel kann man auch Apostelgeschichte 12, Vers 5 nochmal sich durchlesen oder nachlesen. Das ist ja die Situation, als der Petrus im Gefängnis war und die Geschwister beteten für ihn, dass er freikommt. Und dann kam er frei und sie haben ja gar nicht wirklich damit gerechnet, als er dann vor der Tür stand und anklopfte. Aber wir sehen da auch, dass die Gemeinde zusammen gebetet hat, auch füreinander gebetet hat. Und ja, was waren die Auswirkungen dessen, dass sie so gebetet oder gelebt haben? Ja, es gab eine Auswirkung nach innen und eine Auswirkung nach außen. Und ja, ich denke, nach innen, auf ihr selbst, auf sie selbst, auf ihr persönliches Leben hat es die Auswirkung, dass ja, ihre Ehrfurcht vor Gott immer tiefer wurde, weil sie zusammen waren. Es entsteht jeden einzelnen Ergriff eine tiefe Ehrfurcht. Ja, dann, sie hatten große Freude, ihr Leben, also sie waren froh, sie freuten sich in dieser Gemeinschaft, in dem gemeinschaftlichen Zusammensein mit den Geschwistern. Und es war eine aufrichtige Herzlichkeit in ihnen. Also es waren einfach, denke ich, sehr angenehme Menschen, ja, mit denen man auch zu tun hatte, die dort, ja, und wenn man selber in seinem Herzen herzlich ist, wenn man Freude hat, Ehrfurcht, dann macht einen das auch, denke ich, zufrieden und kann einen froh machen und bringt einen in der Nachfolge weiter. Und nach außen hin, welche Auswirkungen hat es dort? Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen, und täglich wurden Menschen errettet. Und ich denke, das ist auch für uns als Gemeinde natürlich ein Ansporn, dass wir im Ort, dass wir angesehen sind, nicht in dem Sinne, dass die Leute zu uns aufschauen und sagen, wow, das sind ja tolle Leute und die sind vornehm, sondern dass wir ja, als authentische Christen wahrgenommen werden, dass Menschen sind, zu denen man kommen kann, bei denen man aufgenommen wird, die freundlich zu einem sind, die einem einfach diese Liebe des Herrn weitergeben, widerspiegeln und ja, über die man nicht sagt, ja, die predigen Wasser und trinken Wein, sondern dass das wirklich zusammenpasst, wie wir auftreten und was wir sagen. Und wie gesagt, dadurch werden Menschen errettet, durch diese Gemeinschaft, durch dieses Zeugnis, was sie abgegeben haben. Und ja, das war nicht nur ein Strohfeuer damals, was die ersten Christen, die allererste Gemeinde getan hat, sondern das verdeutlicht sich dann auch nochmal in den Briefen, die Paulus und auch die anderen geschrieben haben, Jakobus beispielsweise, ja, wo dann auch nochmal dazu aufgefordert wird, diese Dinge zu praktizieren, diese Gemeinschaft zu praktizieren. Und in Hebräer 10, Vers 24 möchte ich die erste Aufforderung dazu lesen, ja, dass wir die Zusammenkünfte, also die Gemeindeveranstaltung, könnte man auch sagen, dass wir die nicht versäumen sollten. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs in Vers 24, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also, im Mittelpunkt dieses Verses steht, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie sich offensichtlich einige damals angewöhnt haben. Und ja, wenn man sich heutige Gemeinden anschaut, auch unsere, dann kommt es auch schon mal vor, dass manche nicht immer so da sind. Die Hintergründe seien mal sind erstmal egal. Worauf ja der Schreiber hinaus will, ist, warum wir die nicht versäumen sollten und worauf ich hinaus möchte. Und zwar, das eine ist am Anfang, dass wir aufeinander Acht geben. Ja, wir sind als Gemeinde, als Geschwister nicht nur, wie gesagt, jeder für sich selbst verantwortlich, sondern wir haben auch eine Verantwortung füreinander, für unsere Geschwister. Und wenn wir zusammenkommen, dann bekommen wir was mit von dem Leben unserer Geschwister. Wir wissen, wie es ihm geht und wir können aufeinander achten und sagen, guck mal, warum geht es dir heute nicht so gut? Hast du ein Problem? Kann man dir helfen? Natürlich nicht, sollte man das auch nicht so immer hingehen und den Nächsten fragen, so, ja, warum hast du heute mal schief geguckt? Ne? Das ist jetzt vielleicht auch nicht richtig. Oder mit so einem erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich in Liebe auch, ne, aufeinander Acht geben. Genau. Und dann als zweites, wir sollen uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das heißt, wir können, wenn wir zusammen sind mit unseren Geschwistern, uns gegenseitig Mut machen, uns ermuntern, gute Dinge zu tun, gute Taten zu tun, anderen Liebe zu zeigen. Einfach, weil man, das ist so ähnlich wie auch wie ein Trainer in einer Sportmannschaft, ja, der kennt seine Spieler und der sieht, wo der vielleicht ein Defizit hat und versucht ihn dann anzuspornen oder zeigt ihm gewisse Trainingsmaßnahmen auf, mit denen er der Spieler besser werden kann, die der Spieler vielleicht selber gar nicht gesehen hat. Aber wenn von außen oder wenn auch Mitspieler ihm darauf aufmerksam machen, dann merkt man vielleicht, oh, da könnte ich noch was verbessern oder ändern oder das könnte ich besser machen und letztendlich wird das Ganze der Spieler besser, aber auch das ganze Team dadurch besser. Und man kann sich nur gegenseitig anspornen. Das Dritte ist noch, wir müssen uns auch gegenseitig ermutigen. Ja? Also wir ermutigen uns auch einander. Vielleicht kommt man aus einer schlechten Woche und ist völlig entmutigt, weil doofe Dinge passiert sind, weil man vielleicht sich, ja, wie im Moment, wenn man sich die Welt betrachtet, denkt, alles ist Mist und geht den Bach runter. Und ja, man kommt sonntags zusammen zum Gottesdienst und ja, sieht einfach wieder den Herrn Jesus als denjenigen, der die Welt in den Weltlauf in der Hand hat, trotzdem, der die Macht hat über alles. Und man geht doch dann ermutigt wieder nach Hause in seinen Alltag. Und das hätte man vielleicht nicht gehabt, wenn man gar nicht im Gottesdienst gewesen wäre. So können wir uns gegenseitig ermutigen, auch in anderen Dingen. Ja, vielleicht hören wir das Zeugnis von jemandem, wie einem was Tolles passiert ist in der Woche mit dem Herrn. Und das gibt uns Mut, in unserem eigenen Alltag, in unserer eigenen Nachfolge weiterzugehen und weiter zu machen. Ja, 1. Korinther 12, Vers 25b und 26. Da geht es um das Thema, dass wir füreinander sorgen sollen. Dort steht, alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Also es geht letztendlich ja um das Bild des Leibes einer Gemeinde, dass wir wie ein Organ, ja, dass die Gemeinde ein Organismus ist, der aus verschiedenen Körperteilen besteht, aus Augen, aus Fingern, aus Händen, aus Beinen und so weiter. Und dass nicht alle gleich sind, aber dass wir trotzdem uns unterschiedliche Aufgaben haben, aber dass wir alle ein Körper, ein Leib quasi sind. Und ja, wenn man sich den Finger wehtut, ja, dann tut es dem ganzen Körper weh. Gerade wenn man Kinder hat, ne, dann merkt man das oft. Die tun sich eine kleine Schürfwunde am Knie, aber das ist das Schlimmste auf der Welt. Und ja, da muss ein Pflaster drauf und dann geht es auch wieder. Aber ja, gemeinsames Leid, sagt man so schön, ist geteiltes Leid. Und so ist das in der Gemeinde oder der Nachfolge auch, wenn einer leidet, dann kann man das mit den anderen teilen und die anderen sind auch traurig, aber sie beten zum Beispiel für einen oder ermutigen einen. Und auf der anderen Seite ist es genauso schön, man sagt auch, gemeinsame Freude ist doppelte Freude. Und auch das ist der Fall, wenn wir in der Gemeinde sind, wenn wir mit anderen Geschwistern zusammen uns freuen können, dann multipliziert sich das und es bringt einem persönlich denke ich was in der Nachfolge, im Glauben. Aber der Herr freut sich auch, wenn wir ihn zusammen halt entsprechend auch loben. Und ja, wie viel schöner ist es, glaube ich, in der Regel jedenfalls, wenn ich alleine singe und habe vielleicht eine gute Stimme, dann geht es noch. Aber wenn man zusammen singt mit vielen, ein ganzer Chor, eine ganze Gemeinde zusammen singt, dann ist das Lob, hört sich auch viel schöner an, denke ich, und ja, bewirkt auch vielleicht noch viel mehr nach außen. Ja, was kann man noch zusammentun? Wozu werden wir noch aufgefordert? Kolosser 3, Vers 16, das gemeinsame Bibelstudium. Kolosser 3, Vers 16 steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Also sind wir im zweiten Teil dieses Verses, was ich gerade schon gesagt habe, gemeinsames Lob. Gemeinsame geistliche Lieder singen, bringt Gott einfach auch große Ehre und erfreut ihn. Aber im ersten Teil, da steht auch, ja, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also gemeinsam, zusammen in der Gemeinde sollen wir uns gegenseitig lehren, gemeinsam im Wort Gottes studieren und so auch wachsen. Also das, was ja auch ich gerade schon einmal quasi erwähnt habe, als es um die Lehre der Apostel ging, die erste Gemeinde auch getan hat. Auch das wird hier nochmal vom Paulus wirklich angebracht und gesagt, das ist wichtig, dass wir das zusammen auch in der Gemeinde tun. Und das Wort des Christus immer reichlicher in uns wohne und immer tiefer in uns verankert ist und wir dadurch wachsen. Genau, und der Jakobus, der schreibt in seinem Brief im Kapitel 5, Vers 16 folgenden Vers: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ja, wir sollen, also das ist eigentlich auch ziemlich selbsterklärend, ja, die Geschwister sollen sich gegenseitig auch die Sünden bekennen. Das ist bei uns, sag ich mal, in Kreisen gar nicht so ausgeprägt, wie jetzt von der katholischen Kirche kennt man ja zum Beispiel die Beichte. Okay, da wird es nur dem Pastor oder dem Pfarrer bekannt, aber auch das ist ein Ding, ja, wenn wir Sünden in unserem Leben erkennen, sollen wir die durchaus auch den Geschwistern mitteilen und ja, damit auch sie dafür beten können. Aber auch generell steht hier, wir sollen einfach füreinander beten, für die Anliegen der Geschwister, für die Anliegen der Gemeinde, um füreinander einfach da zu sein und die Dinge vor den Herrn zu bringen. Und die Verheißung, die hier dabei steht, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also es bewirkt auch was, wenn wir zusammen beten. Es sind nicht nur, die Gebete reichen nicht nur bis zur Decke, sondern sie kommen wirklich bei unserem Herrn an und ja, er kümmert sich darum, um diese Anliegen. Wie gesagt, und auch das hatte ja die erste Gemeinde getan und wir sehen, die Bibel ist hier ja, durchgängig, logisch. Ja, das, was, wir sehen Beispiele und wir sehen auch, dass das in der Lehre sozusagen auch dort nochmal wiederkehrt. Ja, dann habe ich noch zwei Beispiele, die sind allerdings aus dem Alten Testament, wo das vielleicht, ja, wo wir Leute sehen, wo das nicht so gut geklappt hat. Weil interessanterweise findet man viel mehr Beispiele und Dinge, ja, wo das, was hier, was ich gerade auch gesagt habe, also dass die Gemeinschaft wichtig ist und das sehen wir viel mehr positive Beispiele als negative Beispiele, weil ja, die Menschen das auch so getan haben. Aber zum Beispiel können wir sehen, als der Mose den Ägypter erschlagen hat, der hatte ja erstmal ein gutes Ansinnen dabei. Also der Gedanke an sich war ja insofern richtig, als dass er hat ja im Prinzip Vergeltung dafür gebracht, dass dort dass ein Israelit getötet worden ist. Aber das war eigentlich nicht das, was Gott wollte. Gott hatte einen ganz anderen Plan. Und wir sehen aber, der Mose war, der wuchs ja auf an diesem Haus des Pharaos und der hatte gar keine Gemeinschaft mit seinem Volk. Der war getrennt von denen, ja, im größten Teil. Er wusste, er war Jude oder er war, dass er Israelit war, dass er nicht zu diesem Volk gehörte. Und daraus hat er auch irgendwie eine gewisse Verantwortung gefühlt und gespürt. Aber das war nicht der Auftrag, den Gott ihm hier gegeben hatte, diesen Ägypter jetzt zu erschlagen. Er kannte Gottes Plan nicht, weil er nicht in dieser Gemeinschaft war. Und das hat ihn zu dieser falschen Entscheidung vielleicht geführt. Und ein anderes Beispiel ist der Saul. In 1. Samuel 13 kann man das auch nachlesen. Auch da ging es ja darum, dass der Saul eigentlich das Volk oder sich heiligen wollte, weinen wollte dafür, dass sie, glaube ich, da in einem, ich weiß gar nicht mehr genau die Situation, aber jedenfalls hat er dann eigenmächtig dieses Opfer gebracht und eigentlich durften nur Priester diese Opfer bringen. Und auch hier sehen wir, Saul hatte eigentlich gute Absichten, er wollte was Positives tun, aber er stellte seinen eigenen Plan über den von Gott, weil er auch in dem Fall nicht in der Gemeinschaft war. Der Priester, also der Samuel, war ja nicht da und seine geistige Beratung fehlte sozusagen. Und wir sehen, wenn man auch mit guten Absichten seinen eigenen Weg geht, seine eigenen Pläne verfolgt, weil man vielleicht dann nicht das Feedback hat von den Geschwistern, von der Gemeinde, dann passieren schlechte oder schlimme Dinge. Beim Saul war es ja so, dass dadurch die Königschaft von ihm genommen wurde, dass nicht seine Nachkommen die weiter die Könige sein würden, sondern dass diese Linie dann ja auf David übergehen würde. So, was heißt das jetzt für meine persönliche oder für unsere Nachfolge. Ja, sei Teil einer Gemeinde. Ich glaube, das ist gut. Jeder von uns ist Teil einer, fast alle von dieser Gemeinde. Genau, das ist schon mal ein guter Schritt, ein guter Anfang. Dass wir uns als Christ eine Gemeinde suchen oder uns einer Gemeinde anschließen und da natürlich auch den Herrn fragen, welche Gemeinde das sein soll. Ich denke, es ist immer relativ gut, eine ziemlich ortsnahe Gemeinde zu meinem Wohnort zu finden. Und ja, zur Nachfolge Jesu gehört einfach, dass man Teil einer Gemeinde ist. Weil in einer Gemeinde finde ich in der Regel gute Lehre. Lehre, die mich näher an den Herrn dranbringt, die mir hilft, in meiner Nachfolge wirklich dem nachzufolgen, was er möchte, was Gott, was Jesus von mir möchte. Ich finde gemeinsames Gebet. Ja, wir beten füreinander, wir sind füreinander da, wir nehmen Anteil an dem Leben der anderen und beten für sie. Und wir beten auch gemeinsam zu Gott. Ja, wir finden gemeinsam Lobpreis und Anbetung. Das, was wir heute Morgen hier gemacht haben, wir haben zusammen Gott gelobt und angebetet, wir haben das Brot gebrochen, wir sind dem Willen unseres Herrn nachgekommen. Und das finde ich in einer Gemeinde. Ja, Fürsorge und man achtet aufeinander. Wir sind füreinander da, wir sind wie eine Familie, wir sind eine Gemeinde. Man gibt aufeinander Acht und passt auf, dass der andere ja in seinem Weg dem Herrn Jesus nach nicht aus der Spur ausschert, sondern wirklich mit ihm geht. Ich finde mal dieses Bild, was da unten auch ist, eigentlich, Nachfolge heißt ja eigentlich hinter ihm hergehen, aber eigentlich ist es schön, dieses Bild, ja, Jesus hat uns an der Hand und nimmt uns mit, er schleift uns nicht hinter sich her, ne, sondern wir dürfen mit ihm gehen. Und ja, das hilft uns auch die Gemeinde bei. Ja, und wir sind dadurch in unserem persönlichen Nachfolge, aber als Teil einer Gemeinde, auch ein gutes Zeugnis nach außen. Und dadurch finden Menschen zu Jesus. Und deshalb, ja, denke ich, ist der Aspekt der Gemeinschaft für unsere Nachfolge ja sehr wichtig. Deshalb sollte man das nicht außer Acht lassen in unserem Lauf, ja, in unserem Dauerlauf, sondern auch ein Marathonläufer hat in der Regel eine Trainingsgemeinschaft, wo er mit anderen zusammenläuft und man sich da gegenseitig auch hilft. Und das hilft uns dann am Ende, diesen Siegeskranz auch zu erreichen. Was heißt das denn aber auch für uns als Gemeinde? Weil wir wollen ja auch eine Gemeinde sein, in der diese Nachfolge gut möglich ist und die Geschwister auch gerne dazu bereit sind, die Gemeinschaft zu haben. Und da denke ich, dass wir auch da sehen sollten, dass wir uns bemühen, als Gemeinde die Veranstaltung attraktiv zu gestalten. Also dass man gerne einfach zu den Veranstaltungen kommt, dass wir gerne unsere Geschwister treffen, dass wir gerne zusammen auf Gottes Wort hören, beten und so weiter. Und dafür halt auch einen entsprechenden Rahmen schaffen, dass wir uns dort wohlfühlen, dass sich jeder dort auch wohlfühlt. Natürlich ist es schwierig, alle einzelnen Befindlichkeiten vielleicht abzudecken, die Vorlieben, die Geschwister haben. Der eine mag lieber klassische, alte Musik, der andere mehr moderne zum Beispiel, als einfaches Beispiel. Aber ich denke, da haben wir, finde ich jedenfalls, einen relativ guten Mix gefunden. Also nur als ein Beispiel. Ne? Und dass wir, wenn wir überlegen, was können wir tun, was können wir machen, sei es eine Gemeindefreizeit oder so, dass wir da wirklich auch darauf achten, dass möglichst alle angesprochen werden dadurch. Und was heißt das für mich persönlich? Auch ich sollte mich, denke ich, bemühen, möglichst bei allen Veranstaltungen auch dabei zu sein. Einfach aus den Gründen, die ich jetzt auch gerade in der Predigt genannt habe. Weil es mir hilft in meiner Nachfolge und weil es auch den anderen hilft, weil ich Teil eines Organismus bin. Und je mehr zusammen dann auch dabei sind, desto größer ist auch die Freude, denke ich, an den Veranstaltungen. teilzunehmen. Und ja, das hilft uns allen in unserer Nachfolge. Das hilft meinem Bruder und meiner Schwester in der Nachfolge und mir persönlich auch. Genau. Das war's.